In diesem Podcast erläutere ich, dass die Vergleichbarkeit der künstlichen Intelligenz, kurz KI genannt, mit der menschlichen Intelligenz aus mehreren Gründen nicht haltbar ist. Wenn es grundlegend neue Phänomene in der Welt gibt, müssen wir diese zunächst mit großer Sorgfalt angemessen beschreiben und damit verstehen, bevor wir sie und ihre Möglichkeiten und Folgen beurteilen. Umso erstaunlicher ist es, dass so ein nebulöser Begriff wie die künstliche Intelligenz so weit verbreitet ist. Der Begriff verwirrt und verschleiert mehr, als er aufklärt. Der Begriff der künstlichen Intelligenz weckt Erwartungen, die eine künstliche Intelligenz nicht erfüllen kann, weil sie eben kein biologisches System ist, sondern ein maschinelles System. Ich werde in diesem Podcast zeigen, dass die lebendige Intelligenz beim Menschen nicht geklärt ist. Einen ungeklärten Sachverhalt auf Rechner zu übertragen, ist nicht besonders seriös. Manchen Akteuren rund um die KI scheint es mehr darum zu gehen, die KI in die Nähe der menschlichen Intelligenz zu rücken, um Forschungs- oder Werbebudgets und die nötige öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf alle Fälle führt die begriffliche Nähe zur Oberflächenverdopplung und damit in die Irre. Erscheinungsformen werden mit Wesensmerkmalen gleichgesetzt. So erscheint ChatGPT, dass es wie ein Mensch denken kann, es ist aber dem Wesen nach kein Mensch. Dieser Podcast will also aufräumen mit der begrifflichen Irreführung von KI, um so zu einer seriösen Einschätzung zu kommen, was die KI leisten kann und was nicht. Dabei sei angemerkt, dass der Autor, also ich, kein Gegner der KI ist. Als zertifizierter Manager der KI, Diplompsychologe mit dem Schwerpunkt Neurowissenschaft, beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema. Die KI wird uns in vielen wichtigen Fragen wertvolle Dienste leisten, die wir ohne die KI nicht lösen könnten. Sie ist eine Produktivkraft, die zu einer umfangreichen Automation in Dienstleistungen und vielen Verwaltungsaufgaben in den nächsten Jahren führt. Sie ist dabei, unsere Welt sehr zu verändern. Umso wichtiger wird eine seriöse Begriffsklärung, damit wir die Grenzen und die Möglichkeiten kennen und die KI richtig einschätzen lernen. Fangen wir an. Was ist eigentlich KI? Im Kern ist KI immer noch Datenverarbeitung durch verschiedene hochentwickelte Verfahren der Informatik. Diese Verfahren werden mit Hochleistungsrechnern umgesetzt, die eine große Menge an vorstrukturierter Daten nach mathematischen Regeln abarbeiten. Ich ersetze nun das Wort KI durch maschinelle Datenverarbeitung oder schlicht Datenverarbeitung. Wobei die maschinelle Verarbeitung von Daten auch die Produktion von neuen Datenzusammenhängen meint. Informatik ist angewandte Mathematik. Computer sind Rechner. Sie arbeiten binär mit 0 und 1. Eigentlich sind sie Idiotie gepaart mit Geschwindigkeit. Die ersten Computer wurden von Konrad Zuse erfunden, um Daten zu verarbeiten. Durch die industrielle Massenproduktion entstanden immer mehr Daten. Es war damals ein wichtiger Fortschritt, das mechanische Lochkartensystem in ein binäres System von 0 und 1 in Rechnern zu übertragen. Ich kann nur jedem empfehlen, nach Paderborn in das Nixdorf-Museum zu fahren. Dort sieht man diese technologische Entwicklung. Unser Gehirn ist für die exakte Verarbeitung großer Datenmengen nicht geeignet. Eine umfassende Definition der KI oder, wie ich nun sage, Datenverarbeitung, findet man in den Ethikrichtlinien der EU im Glossar auf Seite 49. Ich zitiere ein wenig umfangreicher. Künstliche Intelligenz, also KI-Systeme, sind vom Menschen entwickelte Software- und möglicherweise auch Hardware-Systeme, die in Bezug auf ein komplexes System auf physischer und digitaler Ebene agieren, indem sie ihre Umgebung durch Datenerfassung wahrnehmen, die gesammelten strukturieren oder umstrukturierte Daten interpretieren, Schlussfolgerungen daraus ziehen oder aus diesen Daten abgeleitete Informationen verarbeiten und über geeignete Maßnahmen zur Erreichung des vorgesehenen Ziels entscheiden. KI-Systeme können entweder symbolische Regeln verwenden, also das sind normale Programmiersprachen, oder ein numerisches Modell erlernen, das sind die sogenannten subsymbolischen Verfahren, und sie können auch ihr Verhalten anpassen, indem sie analysieren, wie die Umgebung von ihnen in der vorherigen Aktion beeinflusst wird. In der Fußnote steht dann noch, Menschen entwerfen KI-Systeme direkt, sie können deren Entwurf aber auch mit Hilfe von KI-Techniken optimieren. Selbst in der Ethikrichtlinie der EU werden Begriffe auf Rechner verwendet, die für die Beschreibung und Analyse von biologischen Systemen verwendet werden. Es sind Begriffe wie Wahrnehmen, Verhalten anpassen, Lernen etc. Wahrnehmen und dynamische Verhaltensanpassung setzt Sinnesorgane und eine physische und psychische Widerspiegelungsfähigkeit an stoffwechselneutralen Umweltgegebenheiten voraus. Beide Funktionsprinzipien der menschlichen Psyche sind nicht im entferntesten Sinne bei Rechnern anzunehmen. So trägt auch leider die EU zur Mystifizierung des Begriffs künstliche Intelligenz bei. Was machen eigentlich Informatiker oder Programmierer, wenn sie eine maschinelle Datenverarbeitung entwickeln? Die besondere Herausforderung liegt nun darin, Probleme oder Fragestellungen der analogen Welt so in mathematische Verfahren zu transformieren, dass sie die Rechner, die nach einer Binärlogik arbeiten, sie so umsetzen können, wie es vom Programmierer oder der Programmiererin beabsichtigt wurde. Die Maschine selber arbeitet dann diese Fragestellung nach mathematischen Regeln ab, die man Algorithmen nennt, oder sie optimiert die Abarbeitung der Daten selbstständig durch sogenannte subsymbolische Verfahren, zu denen auch das Verfahren Deep Learning zählt. Für die Verfahren zum Deep Learning werden große und geeignete Datenmengen benötigt, die durch einen Prozess von Menschen so aufbereitet werden, dass der gewünschte Effekt des Maschinenlernens überhaupt eintreten kann. Diesen Prozess nennt man Data Mining. Der Machine Learning Designer beaufsichtigt den Optimierungsprozess durch eine grafische Oberfläche, die aussieht wie neuronale Netze, aber die keine neuronalen Netze sind, sondern grafische Darstellungen hochkomplexer Algorithmen mit Layern, also sogenannten Verstärkern. In der sogenannten künstlichen Intelligenz oder der heutigen Datenverarbeitung wird immer wieder von neuronalen Netzen gesprochen. Damit wird der Eindruck erweckt, Computer arbeiten wie das menschliche Gehirn. Im Nachfolgenden zeige ich nun, dass der Vergleich zwischen den neuronalen Netzen in der Datenverarbeitung und den neuronalen Netzen im menschlichen Gehirn in keinster Weise stimmig ist. Wenn Informatikexperten von neuronalen Netzen sprechen, dann meinen sie, wie gesagt, eine bildliche Darstellung von komplexen mathematischen Algorithmen. Der Begriff der neuronalen Netze ist also eine Oberflächenbeschreibung der Informatik, die so in unserem Gehirn nur auf der Neuronenebene stattfindet. Auch dann, bei genauer Betrachtung, sind nicht neuronale Netze gemeint, sondern es wird das Funktionsprinzip der Gewichtung bei einzelnen Neuronen für Aktionspotenziale auf die Darstellung mathematischer Funktionen übertragen. Also ein einfaches Summationsprinzip von Reizbarkeitsschwellen einzelner Neuronen. Da bekommen seriöse Neurowissenschaftler das Grausen, weil eine Komplexität von 100 Milliarden Nervenzellen auf ein einfaches Reizreaktionsschemata von Neuronen reduziert ist. Was ist heute durch die moderne Neurowissenschaft bekannt, wie unser Gehirn arbeitet? Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über das menschliche Gehirn stehen noch am Anfang. Vieles ist noch nicht verstanden. In der Systemforschung gibt es schon lange die Erkenntnis des Wechsels von der Quantität in die Qualität. Also bei ca. 100 Milliarden bis 80 Milliarden Gehirnzellen des menschlichen Gehirns, und diese machen auch nur 20% des Gehirns aus, sollte das eigentlich bedacht werden. Die Informatiker oder Experten der Datenverarbeitung sehen folgende 8 zusammenwirkende Ebenen der Selbststeuerung von komplexen Nervensystemen nicht. Eigentlich kann man an dieser Stelle schon nicht mehr vom gesunden Halbwissen der Informatik über das menschliche Gehirn sprechen. Ich unterscheide folgende Funktionsebene im menschlichen Gehirn, die aber natürlich ganzheitlich zusammenwirken. Bioelektrische Effekte der Transmitter an den Synapsen der Neuronen, biohormonale Ebene der Neuromodulatoren wie Dopamin in den neuronalen Netzwerken, unter anderem in der tegmentalen Schleife, also unseres Mittelhirns, biohormonale Ebene der Neurohormone im gesamten Nervensystem, wie zum Beispiel Stresshormone, Adrenalin und Cortisol. Kurz- und langwellige Schwingungsverhältnisse komplexer und hochverdichteter neuronaler Netze für unterschiedliche Bewusstseins- und Funktionszustände des menschlichen Gehirns, wie zum Beispiel im Vokalzentrum, also unserem Sprachzentrum, das in den dritten und vierten Lebensjahr sich so verdichtet hat, dass ein Bewusstsein entsteht. Photoenergetische Prozesse für die inhaltliche Konfiguration von Neuronenkernen, wie sie durch den Neurowissenschaftler Susumu Tonegawa vom MIT 2017 bei Mäusen entdeckt wurden. 80% unseres Gehirns besteht aus einer Versorgungsmasse, das heißt zwischen den neuronalen Netzen gibt es Ganglionzellen und Astrozyten, die für die Assoziationsfähigkeit und wahrscheinlich für die individuelle Auffassungsgabe von Menschen von entscheidender Bedeutung sind. Neuronale Wechselbeziehungen zu anderen neuronalen Systemen von Lebewesen oder Menschen durch unser Empathie- und Spiegelneuronsystem und die Gesamtaktivität der Psyche. Hochdynamische und komplexe Widerspiegelungsfähigkeit des Menschen durch seine Sinnesorgane, wovon keines dieser Sinnesorgane in ihrer Übertragung von den Informationen digital ist. Dann noch das Zusammenspiel des gesamten Nervensystems in unserem Körper, einschließlich Muskeln und Organe und vieles andere mehr. Es kommen wahrscheinlich noch weitere Ebenen im Laufe der neurowissenschaftlichen Forschungen zu. Und ich habe noch nicht einmal von der Funktionsebene der Naturgeschichte des Psychischen gesprochen, die zwar in den oberen Ebenen enthalten ist, aber funktionsspezifisch eine andere Beschaffenheit hat als das Reizreaktionsschema der Neuronen und so wie die Informatik Gehirnaktivität versteht. Unser Gehirn ist nicht nur ein Organ, sondern auch gleichzeitig Sitz des Psychischen. Das Psychische ist zwar an neuronale Systeme gebunden, aber nicht mit neuronalen Aktivitäten gleichzusetzen. Das menschliche Gehirn und der Computer sind also so unterschiedlich in ihrer Funktionsweise, dass sich jeder seriöse Vergleich auch von einzelnen neuronalen Phänomenen also absolut verbietet. Computer sind in ihrer Funktionsweise dem menschlichen Gehirn natürlich überlegen, sind ja genau deswegen entwickelt worden. Menschen haben grundsätzlich die Fähigkeit, Werkzeuge und komplexe Maschinen herzustellen, die unsere artspezifischen Grenzen überwinden. Das ist ein völlig normaler Prozess. Computer, wie wir schon erwähnt haben, können viel besser und zuverlässiger große Datenmengen auf der Basis mathematischer Regeln verarbeiten und dadurch Muster oder Strukturen erkennen, die wir als Mensch so schnell effizient nicht erkennen könnten. Biologisch hat sich nämlich die assoziative Mustererkennung durchgesetzt. Es werden nur kleine Bestandteile eines Ganzen abgespeichert und der Rest wird durch assoziative Prozesse von real-abstraktiven Hervorhebungen einzelner Merkmale zu einem Muster vervollständigt, also rekonstruiert, wenn es notwendig ist. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das Habicht-Schema bei kleinen Küken. Also gehe ich mit einem schwarzen, gleichschenkligen Dreieck über einen Kükenstall, flüchten alle Küken in das Innere des Stalls. Wie wir sehen, reicht die real abstraktive Hervorhebung eines Dreiecks, also was ein Greifvogel symbolisiert, vollkommen aus, um wichtige artspezifische relevante Aktionen auszuführen. Die assoziative Mustererkennung ist sehr schnell, aber nicht detailgetreu. Das ist auch nicht funktional, weil die Natur, wie bei den Küken, gute Fehler im Stresssystem eingebaut hat. Lieber einmal mehr abhauen, auch wenn es falsch war, als einmal zu spät abhauen, wenn es das Leben kostet. Also die besondere Fähigkeit von biologischen Systemen sind in einer sich ständig verändernden analogen Welt über viele Millionen Jahre durch die Evolution optimiert worden. So können sich Menschen und Tiere ohne Probleme in dynamischen und sich verändernden Welten sinnvoll und robust anpassen. Zum Beispiel die Wassertropfen auf der Windschutzscheibe eines Autos mögen uns in unserer Sicht auf die Straße und den Verkehr behindern. Wir können unsere Fahrweise anpassen und das Auto sicher durch Wind und Regen steuern. Wir zeigen also robustes Verhalten in einer dynamischen und komplexen Umwelt, die sich ständig verändert. Für den Computer Und der Datenverarbeitung ist jeder Regentropfen ein Riesenproblem, weil jeder einzelne Regentropfen in ein eindeutiges mathematisches Datum umgewandelt und adäquat verarbeitet werden muss. Geschieht das nicht, ist die Datenverarbeitung komplett mit der Steuerung des Autos überfordert, weil es die Regentropfen nicht oder sehr fehlerhaft verarbeitet, was zu fatalen Fehlsteuerungen des Autos führen kann. Und hier zeigt sich, dass es nur eine sehr umgrenzte Form der Datenverarbeitung gibt, die hochspezialisiert und optimiert ist auch für eine ganz bestimmte Datenmenge und für einen ganz bestimmten Anwendungsfall. Ändern sich die Daten oder die Spezifika der Datenmenge, funktioniert die Lösung der Datenverarbeitung nicht mehr. Es gibt also aktuell gar keine universelle Datenverarbeitung. Dies wäre auch gleichbedeutend mit der mathematischen Weltformel und die Erhebung der Mathematik in eine Universalwissenschaft. Viele Fragen im Leben oder Problemlösungen sind so komplex und dynamisch, dass sie sich mit einer mathematischen Datenverarbeitung nur schwer oder nicht lösen lassen. Datenverarbeitung mit Computern ist schon, wie gesagt, im Kern angewandte Mathematik der Informatik. Mathematik wird als eine Wissenschaft beschrieben, die durch logische Definitionen selbstgeschaffene abstrakte Strukturen mittels der Logik schafft. Also wenn ChatGPT Texte generiert, die den Anschein erwecken, sie könnten auch von Menschen geschrieben sein, dann darf man die Erscheinungsform nicht mit den Wesensmerkmalen gleichsetzen. Es erscheint eben nur so, als wenn es ein Mensch geschrieben hätte, es hat aber mit dem, was menschliches Denken seinem Wesen nach in der Psyche und im Gehirn abläuft, nichts zu tun. Für eine Hochleistungs-KI wie dem Brettspiel AlphaGo braucht man sehr teure Systemarchitekturen, die große Datenmengen schnell verarbeiten können. Die weltweit bekannten Beispiele von AlphaGo, der den weltbesten Go-Spieler Lee Sedol schlug, sind also Prototypings und damit Ausnahmen einer komplexen Datenverarbeitung verbunden. Warum? Weil für das Go-Spiel enorme Rechenleistungen notwendig sind, die jenseits jeder Wirtschaftlichkeit liegen. Im Gegensatz zum Schachspiel sind mögliche Züge beim Go-Spiel unbegrenzt. Google selbst gibt an, dass sie für diese Aufgabe mehrere Maschinen mit 40 Verarbeitungsdurchläufen, 1202 Rechereinheiten in Form von CPUs und 176 Hochleistungsgrafikkarten benötigten. Um überhaupt diese gewaltigen Rechenleistungen zu erreichen, werden in der Regel heterogene Systemarchitekturen mit unterschiedlichen Rechenressourcen eingesetzt, also einschließlich der CPUs mit hoher Bandbreite, spezialisierten Rechenbeschleuniger und Hochleistungsnetzwerke, die in jenen Knoten eingesetzt werden, um signifikante Verbesserungen bei der Rechenleistung zu erzielen. Diesen enormen Aufwand können wenige Unternehmen wie IBM, Google, Facebook und Amazon sich leisten, normale Menschen allerdings nicht. Also selbst dann, wenn man AlphaGo als Beispiel für eine Hochleistungsdatenverarbeitung nimmt, bleibt es bei der Anwendung einer begrenzten Datenverarbeitung im Bereich der Brettspiele. Die Hersteller von Computerspielen sind häufig die Vorreiter von hochkomplexen Lösungen der Datenverarbeitung. Das liegt daran, dass die Grafiken und Szenarien von Spielen enorme Datenmengen beinhalten. Diese können nur latenzfrei durch sehr leistungsfähige Grafikprozessoren geleistet werden. Anforderungen der Datenverarbeitung aus der Spielewelt lassen sich auf andere Anwendungsfälle der komplexen Datenverarbeitung sehr gut übertragen. Ein weiterer Grund besteht darin, dass man durch Spiele die Wirkungen und Effekte von Algorithmen sehr gut beobachten und optimieren kann. Der Versuch allerdings, die eng umgrenzte Datenverarbeitung zur allgemeingültigen Datenverarbeitung zu entwickeln, wird häufig mit der Spieltheorie begründet. Die Spieltheorie ist eine mathematische Theorie, in der menschliche Entscheidungssituationen modelliert werden, in denen mehrere Beteiligte miteinander interagieren. Sie versucht dabei unter anderem das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen herauszuarbeiten. Die Spieltheorie ist originär ein Teilgebiet der Mathematik. Aufgrund der unrealistischen Modellannahmen wird die empirische Erklärungskraft der Spieltheorie in der Regel in Abrede gestellt. Kein Mensch wird jemals so rational sich verhalten, wie es in den Spielen durch die spieltheoretischen Lösungskonzepte unterstellt wird. Die Grundannahme der Spieltheorie, dass wir alle rationale Wesen sind, wurde mittlerweile eindrucksvoll widerlegt. Beim Ultimatumspiel erhält ein Spieler A vom Spielleiter einen Betrag, den er mit dem Spieler B teilen soll. Spieler B kennt den Betrag, den der Spieler A bekommt und kann sich sehr schnell eine Teilungsregel errechnen. Nimmt der Spieler B den Betrag an, den Spieler A ihn anbietet für die Teilung, dann wird der Betrag auf beide Spieler aufgeteilt. Lehnt Spieler B das Angebot von Spieler A ab, geht der gesamte Betrag an den Spielleiter zurück. Laut Spieltheorie vom rational handelnden Menschen müsste Spieler B jedes Angebot, was ihm der Spieler A unterbreitet, annehmen. Denn ein Euro wäre immer noch besser als nichts. Tatsächlich lehnen Menschen, die sich in der Rolle des Spielers B befinden, zu 80% das Angebot von Spieler A als unfair ab, wenn der Teilungsbetrag geringer als 40% ist, wie das in einer wissenschaftlichen Studie von Novak Page und Siegmund herausgefunden wurde. Noch interessanter sind die Aufzeichnungen der Gehirnaktivitäten von Spieler B, wenn er das Angebot von Spieler A ablehnt. Man konnte nämlich eine deutliche Aktivität im Belohnungssystem beobachten. Das schildert Professor Gerhard Roth in seinem Buch Persönlichkeit, Entscheiden und Verhalten auf Seite 154 folgende. Also Menschen sind hochmotiviert, wenn sie altruistisch bestrafen, also sich rächen. Das Gefühl der Rache überwiegt den materiellen Verlust. Rache wird vom Gehirn belohnt. Der Mensch ist also kein rationales Wesen, sondern ein hochemotionales und soziales Wesen. Und das ist auch eine Binse. Wir haben immerhin ungefähr 4,5 Millionen Jahre gebraucht, um uns vom Affen zum Menschen zu entwickeln. Und wir haben dies überwiegend geschafft durch die Optimierung des Sozialverbandes. Die Spieltheorie eignet sich also nicht als Gültigkeitsanspruch, Anwendung der Datenverarbeitung im Spielbereich generell auf menschliches Entscheidungsverhalten zu übertragen. Mathematische Lösungen der Datenverarbeitung scheitern, wenn Problemlösungen oder Fragestellungen sich nicht mathematisch lösen lassen. Aber darüber hinaus kann die mathematische oder maschinelle Datenverarbeitung auch dann scheitern, wenn nicht genügend Mengen an geeigneten Daten vorliegen. Oder es fehlen qualifizierte Menschen, die eine mathematische oder maschinelle Lösung der Datenverarbeitung entwickeln. Die Hardware- und Softwarelösungen sind heute das kleinste Problem in einer Kette und nur eine Frage des Geldes. Apropos bei der Frage des Geldes, da sind wir bei einem zentralen Thema, warum die Informatik lieber den Begriff der KI verwendet als den schnöden und langweiligen Begriff der Datenverarbeitung. Der Begriff der künstlichen Intelligenz geht nämlich auf den Informatikprofessor von John McCarthy zurück, der 1955 einen spannenden Begriff gesucht hat, um Forschungsgelder für ein Forschungsprojekt zu bekommen. Schon damals war die Forschung und Entwicklung in der Informatik sehr teuer und brauchte viel Geld. Als eigentlicher Startpunkt des Begriffs gilt die Dartmouth-Konferenz, die 1956 stattfand. Die theoretische Grundlage des Begriffs künstliche Intelligenz sind aus meiner Sicht erschreckend weltfremd. So gehen die amerikanischen Forscher wie Alan Neville oder Herbert Simon von der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh davon aus, dass menschliches Denken eine Informationsverarbeitung und Manipulation von Symbolen ist, zu der es kein Gehirn braucht. Eine Auffassung, die insbesondere von den Vertretern der starken KI-Forschung vertreten wird. Die starke KI-Forschung geht davon aus, dass die menschliche Intelligenz eines Tages komplett von Maschinen übernommen werden kann. Die Vertreter der schwachen KI-Forschung, damit ist gemeint eine eng umgrenzte Datenverarbeitung, vertreten eher die Hypothese, dass nur einzelne sehr umgrenzte Aspekte der menschlichen Intelligenz wie die mathematische Intelligenz von Maschinen besser übernommen werden können. Abschließend lege ich nun dar, dass der Intelligenzbegriff der akademischen Psychologie wissenschaftlich nicht besonders überzeugend ist. Er ist eher eine wissenschaftlich stilisierte Alltagstheorie des beliebigen Denkens. Einen unwissenschaftlichen oder alltagstheoretischen Begriff auf die Informatik zu übertragen, ist nicht besonders seriös. Auch für die Datenverarbeitung gilt, Bullshit in ist Bullshit out. Alfred Binet gilt als Erfinder des menschlichen Intelligenzbegriffs und dem damit verbundenen Intelligenzquotienten. Er kritisierte als Psychologe die Diagnostik an geistig Behinderten in den französischen Psychiatrien Ende des 19. Jahrhunderts. Als Direktor des ersten psychologischen Forschungslaboratoriums in Frankreich entwickelte er die ersten Methoden zur Messung der Intelligenz. Er bekam von der französischen Regierung den Auftrag, die Schulfähigkeit von Kindern zu messen. Er orientierte sich dabei an der damals angenommenen Charakteristik des Schullernens. Binet entwickelte mit dem Arzt Théodore Simon einen Test, um die geistigen Fähigkeiten eines Kindes zu messen. Der Test bestand aus Aufgaben, mit denen die allgemeine Intelligenz festgestellt werden sollte und die nach Altersgruppen gestaffelt waren. Aus der Anzahl der richtig gelösten Aufgaben errechnet sich eine Punktzahl. Diese ergab das Intelligenzalter des Kindes. Dieser Test wurde Binet-Simon-Test genannt und 1905 zum ersten Mal angewendet und stellt bis heute die Grundlage der Festlegung des menschlichen Intelligenzquotienten, kurz IQ genannt, dar. Man nennt diesen Test Stanford-Binet-Test. Der IQ errechnet sich aus der Anzahl der richtig gelösten Aufgaben, die einem sogenannten geistigen Alter zugeschrieben werden. Die Anzahl der richtigen Aufgaben werden durch das tatsächliche Alter des Kindes geteilt und mit 100 multipliziert. Wenn also zum Beispiel ein 10-jähriges Kind 10 Aufgaben seines Alters richtig löst, dann hat es einen Intelligenzquotienten von 100, der sich folgendermaßen errechnet. 10 geteilt durch 10 ergibt 1 und 1 mal 100 ergibt 100. Löst ein 10-jähriges Kind dagegen zum Beispiel 10 Aufgaben eines Kindes, deren Aufgabe dem Alter mit 12 zugeordnet werden, dann bekommt das Kind einen IQ von 120. 12 geteilt durch 10 gleich 1,2 mal 100 ergibt 120. Der hier angenommene Intelligenzbegriff ist ein Vergleichsbegriff und bezieht sich auf eine kulturhistorisch eng gefasste Intelligenz, die angeblich durch schulisches Lernen vermittelt oder gefördert wird. Eine Allgemeingültigkeit menschlicher Intelligenz kann hier nicht angenommen werden. Hier sei nochmal grundsätzlich darauf hingewiesen, dass auch wissenschaftlich-methodischen Gründe eine Testkonstruktion die Gültigkeit eines Grundbegriffs wie Intelligenz nicht beweisen kann. Ein Intelligenzbegriff misst nur das, was der Testkonstrukteur oder die Testkonstrukteurin unter Intelligenz versteht. Also der Intelligenzbegriff ist wissenschaftlich nicht geklärt. Es besteht bis heute eine Ungeklärtheit in allen dafür wissenschaftlich relevanten Disziplinen. Seit 1905 hat sich in den für die menschliche Intelligenz relevanten Forschungsgebieten der Psychologie, Medizin und Neurowissenschaft viel getan. Je mehr Erkenntnisse diese drei Disziplinen über den Menschen gewinnen, umso umstrittener werden die Intelligenzbegriffe. Dies hier im Einzelnen auszuführen, würde den Rahmen des Podcasts bei weitem sprengen. Nur so weit. Bis heute gibt es keine geklärte wissenschaftliche Grundlage des Intelligenzbegriffes. In der Psychologie gibt es so viele unterschiedliche Intelligenzbegriffe, wie Intelligenztests oder Anwendungsfragen zur Intelligenz gegeben sind. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn das Wissenschaft sein soll, dann kann sich jeder oder jede Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler nennen, der einen Gedanken hat oder eine Idee hat und sie über mathematische Methoden scheinwissenschaftlich stilisiert. Die moderne Neurowissenschaft konnte bis heute keinen Bereich im Gehirn erkennen, wo die menschliche Intelligenz sitzt. Also es gibt bis heute nur allgemeine Befunde oder Binsenweisheiten wie die, intelligentere Gehirne verbrauchen weniger Energie als weniger intelligente Gehirne, wobei der Unterschied der IQ, also der Intelligenzquotient ist. Einsteins Gehirn zeigt zum Beispiel keinerlei Unterschiede auf der neuronalen Ebene zu normal intelligenten Menschen. Allerdings zeigt es Auffälligkeiten im Versorgungsbereich des Gehirns, also den Astrozyten und Ganglionzellen. Was dieses Versorgungssystem nun mit einer Intelligenz zu tun hat, ist zurzeit nicht geklärt. Fassen wir zusammen. Der Begriff der künstlichen Intelligenz ist maximal ein Marketingbegriff, der Fantasie und Aufmerksamkeit herstellen soll. Es handelt sich bei der KI um eine hochentwickelte Datenverarbeitung durch Hochleistungsrechner und der Fähigkeit, viele Daten zu verarbeiten. Diese Hochleistungsrechner können große Datenmengen nach mathematischen Regeln, also Algorithmen, systematisch und schneller als auch effizienter verarbeiten als das menschliche Gehirn, und genau deswegen sind sie auch entwickelt worden. Das menschliche Gehirn ist wie jedes biologische System über Millionen von Jahren optimiert worden und mit maschinellen Systemen nicht vergleichbar. Es ist aus biologischer Sicht auch schlichtweg nicht angeraten, große Datenmengen detailgetreu zu verarbeiten. Das braucht viel zu viel Energie für eine neuronale Repräsentanz. Wir würden sehr schnell viel Unsinn im Kopf haben, den wir gar nicht brauchen. Daher wird nur das im menschlichen Gehirn gespeichert, was auch wirklich für seine Besitzerin und seinen Besitzer relevant ist. Erinnerungen sind aus guten Gründen auch nicht detailgetreu. Es werden nur wichtige Bestandteile erinnert, wie bei der Mustererkennung, die dann wieder durch hochkomplexe Vorgänge von Assoziation oder real abstraktive Hervorhebungen, wie wir das beim Habichtschema kennengelernt haben, aktualisiert werden, falls es notwendig ist. Unser Gehirn hat also ein komplett anderes Funktionsprinzip als ein Computer. Das menschliche Gehirn mit einem Computer zu vergleichen, ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern bei genauerer Betrachtung wenig sinnvoll und absolut irreführend. Wenn der Begriff schon mystifiziert wird, wie kann dann ein gesellschaftlicher Konsens darüber bestehen, was die Gefahren und was die Möglichkeit dieser maschinellen Datenverarbeitung sein können? Im nächsten Podcast beschäftige ich mich mit einer für alle Menschen zentralen Frage, nämlich wenn die maschinelle Datenverarbeitung nach mathematischen Regeln erfolgt, was bedeutet dann diese Technologie für die Leistungs- und Verhaltensbewertung von Menschen oder für deren soziale Einschätzung? Eine grundlegende Frage, die dabei nun immer klarer wird, ist die Mathematik und insbesondere die darauf basierende maschinelle Datenverarbeitung. Ist diese überhaupt geeignet, menschliches Verhalten zu messen oder psychologische Fragestellungen zu klären? Und wenn nicht, wie viel massenhafter Missbrauch ist dann in dieser Anwendungstechnologie möglich? Und reicht es dann aus, die Anwendung der maschinellen Datenverarbeitung in diesen Fragestellungen nur als Hochrisikotechnologie einzuordnen? Oder bedarf es hier nicht weitgehender Kontrollen? Oder geht es sogar so weit, diesen Anwendungsbereich der maschinellen Datenverarbeitung als grundgesetzwidrig einzuordnen, weil er gegen die Würde des Menschen verstößt? Mit diesen Fragen werde ich mich im nächsten Podcast befassen. Abonnieren Sie meinen Podcast, dann werden Sie über jede Folge automatisch informiert. Dies war ein Podcast von Peter Pechnatz, Text, Sprecher und Aufnahme Peter Pechnatz. Die GEMA-freie Musik wurde von Alexander Stepanow auf Pexabay veröffentlicht.